Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zu Folge 7 von Unterheiden. Mein Name ist Justus Geilhufe und mit mir verbunden ist Nina Heeremann in Kalifornien. Wir hätten uns heute fast so richtig gehend verpasst, weil die Umstellung auf die Sommerzeit in Amerika schlicht und ergreifend wann anders stattfindet als bei uns. Und das haben wir tatsächlich erst, Frau Dr. Heeremann, Sie sozusagen direkt nach dem Aufstehen irgendwie früh um 6 oder so gemerkt, oder?
Ja, ich hatte, als wir uns verabredet haben, habe ich nicht dran gedacht und heute wurde mir bewusst, ups, wir sind eine andere Zeitverschiebung als normalerweise.
Ja, und ich
Sonntag, Sommerzeit.
Ja, und ich konnte nicht so richtig reagieren, weil wir heute viel, viel draußen unterwegs waren. Es war bewegend. Es ist heute der 12. März. Wir haben in der Kirchgemeinde, die ich gerade auch mit betreue, weil sie vakant ist, haben wir eine Gedenkstunde, einen Gedenkgottesdienst miteinander gefeiert für 9 in Langhennersdorf zu Tode gekommene Juden, die auf einem Todesmarsch in dem Dorf umgekommen sind und auf dem Friedhof ja tatsächlich erstmal nur verscharrt worden und dann ist später eine Art Grab oder auch ja, Mahnmal entstanden. Und das ist jetzt 1945 eben zum 80. Mal sich gejährt und da hatten auch im Nachbarort ein paar aus der Kirchgemeinde und Anwohner gesagt, wir müssen an diesem Jubiläum mit einem Gottesdienst dran erinnern und wir müssen auch überlegen, ob wir vielleicht nochmal eine andere Form des Gedenkens schaffen und haben eben im Nachbarort auch noch mal ein Denkmal überhaupt erstmal ins Leben gerufen und dafür Spenden gesammelt und das wird gerade noch fertig gemacht und das wird im April und im Mai dann eingeweiht und da standen wir jetzt lange. Es ist noch mal richtig kalt geworden hier, fast schon ein bisschen im Schnee und haben miteinander Gottesdienst gefeiert und Blumen niedergelegt und das war nicht nur berührend, sondern eben auch relativ lange, dass ich ihre Nachricht dann total spät erst gesehen habe.
Ja, und ja großartig. Genau. Wird dessen seit 80 Jahren jährlich gedacht oder haben Sie das jetzt eingeführt?
Na, also ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist ziemlich eingeschlafen, was beeindruckend war, dass es, es gibt die Erinnerungen des damaligen Pfarrers und es gibt Erinnerungen von einem ostpreußischen Flüchtling, der hier einquartiert war, fast noch als Kind und dann weiter in den Westen dann irgendwann gegangen ist. Und von den beiden gibt es eben Zeitzeugenberichte von diesen Tagen, wo das passiert ist. Man merkt aber, wenn man hier länger ist, dass das etwas ist, was eigentlich, also was natürlich letzten Endes, ob das jetzt bewusst oder einfach, weil die Dinge so sind, passiert, das sei dahingestellt, aber natürlich verdrängt ist. Eigentlich die erste Begegnung, die ich damit hatte, waren so uralte Kirchvorsteher. Einen davon habe ich gerade auch beerdigt, die 1945 Konfirmation hatten und für die es also unauslöschlich ist, wie sie aus dem Konfirmationsgottesdienst kommen, der, glaube ich, auch vorgezogen wurde aufgrund der Kriegssituation und schon relativ früh im Jahr war. Und sie kommen als Konfirmandengruppe aus der Kirche, die Glocken läuten und an ihnen vorbei ziehen KZ-Häftlinge in Holzschuhen und können sich kaum noch auf den Beinen halten. Das waren somit die ersten Erzählungen, die ich hier im Dorf wirklich überhaupt gehört hatte, als ich die ersten Besuche gemacht habe. Und jetzt, ich glaube, ist es eine Art Erneuerung des Gedenkens. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich denke, zu Kriegszeiten und zu Nachkriegszeiten wird man das sehr vorsichtig behandelt haben, weil ja die Juden auf dem kirchlichen Friedhof lagen Und ich könnte mir vorstellen, dass schon das nicht wenige gestört hat. Und was noch dazu kam, ist ja, dass die DDR-Gedenkkultur sich sehr stark auf das Gedenken an die kommunistischen Widerstandskämpfer, also darauf konzentriert hat. Und ja, gerade auch durch die Geburt des Staates Israel, der ja zum imperialistischen Westen gezählt wurde, auch ja ein, also wenn man es jetzt mal milde ausdrückt, kompliziertes Verhältnis zu Israel und dem Judentum hatte. Es gibt Untersuchungen, dass man auch davon reden kann, dass nicht nur diese DDR-Außenpolitik, sondern auch das, was der Umgang mit Jüdinnen und Juden in der DDR eigentlich strukturell antisemitischer war, obwohl es der selbsternannte antifaschistische Staat war. Und insofern glaube ich, dass es dieses sogenannte Judengrab beispielsweise bei uns in Langenhennersdorf, glaube ich, über Jahrzehnte relativ schwer hatte. Und jetzt, jetzt war es einfach wirklich, dass eine Reihe von Leuten sagten, also wenn es sich jetzt zum 80. Mal jährt und auch einfach die Umstände bei uns so sind, wie sie sind, wir wollen das neu beginnen, daran zu denken und auch, also ist, ne, wenn wir einen Gottesdienst feiern, dann erinnern wir an die Schuld, die hier auf uns geladen wurde oder die hier passiert ist. Bitten, dass wir also sozusagen versuchen, Buße dafür zu tun und bitten um die Vergebung. Und wir beten natürlich, ne, und wir beten aber zugleich auch um Frieden für das Volk Israel und für Vergebung unter uns und für zukünftigen Frieden. Und da, also deswegen finde ich das immer nicht, also ich glaube, dass solche Gottesdienste schnell auch Folklore werden können, aber ich merke in solchen Momenten, dass letzten Endes eigentlich gar nichts anderes als ein Gottesdienst möglich ist, genau. angesichts dessen, an was wir da gedenken. Was soll da ein Mensch dazu sagen? Was für ein Glück, dass wir Psalmen haben, die wir beten können.
Ja.
Ne? Ja.
Ja, also sehr, ich meine, es bewegt mich jetzt auf zweierlei Ebenen. Zum einen, weil wir gleich über das Leiden Christi sprechen werden, der selbst dieses Leiden auf sich genommen hat und eins geworden ist mit jedem leidenden Menschen. Aber interessanterweise hat gerade diese Woche ein relativ bekannter Journalist in Amerika, der sich sehr auch für Deutschland interessiert und lustigerweise die Rede geschrieben hat, ich habe den schon mal Ihnen gegenüber erwähnt, dem für den Reagan die Rede geschrieben, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Und ich weiß nicht, warum wir drauf gekommen sind, aber wir hatten so einen Textaustausch. Ach so, ja, weil ich habe was über den Klaus von Stauffenberg gesagt. Und dann hat er mir zurückgeschrieben und hat gesagt, darf ich dir meine Theorie über Deutschland sagen? Sag ich, ja, was ist deine Theorie über Deutschland?
Jetzt bin ich gespannt,
Dann sagt er, nur die Kirche kann Deutschland wieder zu sich selbst bringen im folgenden Sinne. Auch 80 Jahre nach dem Ende des Krieges ist Deutschland immer noch gequält von seiner Schuld. Ja, also diese Schuld bewegt uns ja wahnsinnig. Und nur die Kirche kann wirklich und wahrhaftig mit Schuld umgehen, denn nur, also die Kirche hat ja nichts Eigenes anzubieten. Die Kirche vermittelt ja nur Gottes Vergebung. Aber deswegen seine These, nur die Kirche kann das Land mit sich selbst versöhnen, denn nur Gott kann uns wirklich von dieser Schuld befreien. Und solange wir diese Schuld nicht vor Gott bringen, lastet sie auf uns. Und das habe ich oft den Eindruck, dass nach dem Zweiten Weltkrieg das Schweigen so groß war, dass die Menschen nicht wussten, wohin mit ihrer Schuld. Und vielleicht auch, also ich weiß zu wenig über die Nachkriegszeit und wie die Kirche damit umgegangen ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Bischöfe damals sehr, sehr aktiv waren. Aber irgendwie spürt man doch, dass wir als gesamtes Land, vor allen Dingen jetzt auch, wo wir den Glauben nicht mehr haben, viele wirklich einfach große Schwierigkeiten damit haben, dass sie Deutsche sind. Der Kontext unseres Gesprächs war, dass ich eine Cousine habe, die selbst Nachfahrin ist von einem dieser 20. Juli Nachattentäter und sagt, ich empfinde mich nicht als Deutsche, ich empfinde mich als Europäerin. Und ich habe mir gedacht, er ist ja schön und gut, Europäerin, aber wir sind Deutsche und es kann doch nicht sein, dass ich also ich muss mich mit der gesamten Geschichte meines Landes versöhnen und diese Versöhnung, Heilung kann nur von Gott kommen. Und deswegen finde ich es großartig, dass sie diese reale Schuld, die dort passiert ist, vor Gott bringen und darum bitten, dass er diese Schuld von uns nimmt und uns vergibt.
Ja, und ich, also ich würde dem zustimmen und merke schmerzlich die, also ich glaube, die Emotion, sich mit der Schuld nicht befassen zu wollen und den Drang, es doch irgendwie gut sein zu lassen, ich glaube, der ist so ganz natürlich. Was ich aber eben auch nochmal schmerzlicher merke, ist, und deswegen hatte ich beispielsweise eben das mit den Psalmen gesagt und auch mit anderen Worten der Heiligen Schrift oder auch einfach unserem persönlichen Gebet. Ich merke so mit großem Schmerz so diese Sprachlosigkeit und diese Unfähigkeit, sich dem zu nähern. Und also ja, also und insofern.
Genau, und ich glaube, man kann sich dem nicht nähern, wenn man nicht um die Barmherzigkeit Gottes weiß, gell, dass er sogar das vergeben kann.
Ja, also ich glaube auch, wenn man die Angst hat, man muss es selber tragen, genau. dann kann man nicht beginnen, sich dem zu nähern.
Genau. Und das lastet, glaube ich, auch vielen, dieses Gefühl, man müsste das irgendwie tragen.
Insofern, also wenn ich von atheistischer Gesellschaft und so weiter rede, manche verstehen das in so einem relativ vereinfachten Sinn, dass ich irgendwie sagen würde, ja, also sozusagen, es wird alles gut, wenn wieder mehr Menschen in die Kirche gehen. Das ist ja in diesem Sinne gar nicht gemeint, sondern wenn ich so spreche, so wie Sie gerade erzählt haben, dann ist ja damit gemeint, dass ich schlicht und ergreifend beobachte, wie fast allen Menschen, die ich kenne, Substanzielles zum eigentlichen Leben fehlt. Also beispielsweise sich auch mit persönlicher, alltäglicher Schuld, mit Streit etc., also sozusagen damit zu leben. Und es gibt irgendwie keine Möglichkeit, damit zu leben, außer das Schweigen, das Verdrängen, irgendwie das in sich hineinnehmen oder wie auch immer. Und sozusagen in diesen auch so ganz sachten Kategorien und Dimensionen, ist dieses Reden von beispielsweise der atheistischen Gesellschaft gemeint oder wie Ihr Freund sagt, vielleicht kann es gar nicht ohne die Kirche und die Botschaft des Glaubens gehen, wenn man wirklich möchte, mit diesem Ereignis als Volk und als Gesellschaft weiter und gut weiterleben zu können. So. So, ein erster Exkurs heute.
Aber Sie haben es schon super in das gebracht, was jetzt kommt, nämlich
so ist es,
im letzten, also ich denke jetzt nicht jeden Tag über die Nazi-Zeit nach, ganz sicher nicht. Aber eben, ich bin mit meiner persönlichen Schuld täglich konfrontiert. Und da haben Sie ganz recht, wenn ich nicht weiß, wohin damit, dann geht es ins Schweigen, dann somatisiert man das, dann hat man alle möglichen Verdrängungsmechanismen, die sich ja dann auch anderswo wieder zeigen, wie eine Hydra mit 7 Köpfen. Und, und es macht das persönliche Leben der Menschen bitter.
Das ist jetzt wirklich die Überleitung. Ich glaube, dass das ganz oft das große Rätsel ist, das sich am Ende der Fastenzeit auftut. Der Sonntag, der vor uns liegt, ist der Palmsonntag. Dieser Podcast kommt am Mittwoch, bevor der Palmsonntag kommt. Das heißt, viele von euch und von Ihnen werden ihn vielleicht auch im Laufe der Karwoche hören. Und das große Rätsel dieser Zeit, für mich als kleines Kind, aber ich denke auch für jeden, der sich bewusst in dieser Zeit in den Gottesdienst und auch in das persönliche Gebet etc. begibt, ist, wie aus diesem Palmsonntag in unserer Liturgie innerhalb von wenigen Tagen die Kreuzigung werden kann. Und ich glaube, dass das nicht anders erklärbar ist, als mit eben dieser Bitterkeit, die im Leben der Menschen, die die Botschaft nicht hören können, ist. Und was beim Sonntag und sozusagen diese Zeit jetzt, was es damit auf sich hat, darüber kommen wir jetzt ins Gespräch. Jesus zieht in Jerusalem ein. Es gibt fantastische Nachahmungen, Darstellungen, Prozessionen, Liturgien, die tatsächlich dieses Geschehen feiern und miteinander tun. Ich sage jetzt nur noch, woher es kommt, und dann gebe ich zunächst erstmal an Sie zurück. Der Palmsonntag ist die Erfüllung eines Sacharja-Wortes, Sacharja, einer der kleinen Propheten des Alten Testaments. Und im 9. Kapitel von Sacharja steht: Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das ist Sacharja. Sie wissen es vielleicht jetzt besser, ich sage dann immer in der Predigt, viele hunderte Jahre vor der Geburt Jesu Christi. Aber vielleicht können Sie es genauer sagen, und wenn nicht, gar nicht schlimm. Aber das erlebt die Menschenmenge in Jerusalem an diesem besagten Tag. Und ich steige ein mit einer kleinen Wissensfrage, weil wir das in der Bibelwoche hatten und ich mich da relativ schnell dann festgelegt hatte. Die Tochter Zion ist die Stadt Jerusalem, die sozusagen am Zionsberg wie eine Art Tochter liegt. Ist das richtig?
Ja, also das Wort Tochter ist, also ja, der Berg Zion ist genau der Berg, auf dem die Stadt Jerusalem errichtet ist. Und der Name Zion ist sogar älter als überhaupt das davidische Königreich. Also es hieß, der Berg hieß schon Zion, bevor Israel ins Land gekommen ist, nämlich schon unter den Jebusitern, also die Bewohner von Jerusalem, bevor David das zu seiner Hauptstadt macht, sind die Jebusiter, und es ist umstritten, was das Wort Zion ursprünglich bedeutet. Vielleicht das, also ganz banal, das trockene Land oder sowas. Es war einfach der örtliche Name für diesen Hügel. Und ja, in dem Moment, wo David dann diesen Hügel erobert, also vielleicht kurzer historischer Rückblick, wenn man das Buch Josua liest, das ist die Landnahme Israels, dann kriegen alle Stämme bestimmte Bereiche zugeteilt, aber Jerusalem selbst wird nicht erobert. Und das ist der geniale Schachzug von König David. Das ist vielleicht jetzt, passt genau zum Palmsonntag. Was passiert ist Folgendes: Israel hat ja zunächst keinen König und weiß dann Gott als seinen König über sich zurück, indem es nämlich dem Samuel, dem Propheten und gleichzeitig Richter, sagt: Wir haben es satt, immer Richter über uns zu haben. Wir wollen so sein wie alle anderen Völker. Wir wollen auch einen König. Und Samuel ist ganz beschnien darüber und wütend eigentlich und geht und betet. Und Gott sagt ihm: Nicht dich haben sie zurückgewiesen, sondern mich. Sie wollen nicht länger, dass ich über sie König bin. Denn der Unterschied zwischen Israel und allen umliegenden Völkern war, dass alle anderen Völker hatten natürlicherweise Könige. Und Israel hatte eben dieses Privileg, keinen König zu haben, weil Gott selbst direkt über Israel herrschte, mittels dieser geistbegabten Richter. Und der letzte von denen war der Prophet Samuel. Und Gott sagt: Okay, also, und das ist ja so typisch für uns Menschen, gell? Wir wollen so sein wie alle anderen Völker. Also ich erinnere mich genau, als Kind dachte ich immer: Ach, warum muss ich sonntags in die Kirche gehen und muss all diese Gebote beachten? Ich will so sein wie alle anderen. Und habe nicht gesehen, wie unglaublich privilegiert ich bin, dass ich Gott kennen darf, dass ich Jesus kennen darf. Also genauso Israel: Wir wollen so sein wie alle anderen Völker, wir wollen einen König. Und dann sagt Gott zum Samuel: Das Volk weiß nicht, worum es bittet. Dieser König wird ihre Söhne ins Heer einziehen und ihre Töchter in seinen Harem nehmen und lauter furchtbare Unterdrückungssachen, die Könige im Alten Orient machen. Und Israel sagt: Wir wollen trotzdem einen König, und es bekommt den König Saul. Und Saul ist aber ziemlich schnell von Gott verworfen, aus Gründen, die wir jetzt nicht besprechen müssen. Und Gott wählt sich einen König nach seinem Herzen, und das ist der König David. Und David stammt aus dem Stamme Juda, muss aber jetzt über 12 Stämme herrschen. Und jetzt kommt der geniale Schachzug: Wie erreicht man es, dass man von allen 12 Stämmen anerkannt wird? Eine Sache ist wichtig: Er darf nicht Hebron, was die Hauptstadt von Juda war, zu seiner Hauptstadt machen, denn sonst würden alle anderen Stämme immer sagen: Ja, die Hebroniter sind hier irgendwie bevorzugt. Nein, stattdessen findet er eine von alters her als irgendwie, so schon unter den Heiden irgendwie mythischen Berg, nämlich diesen Berg Zion, der noch nicht erobert war, erobert den Berg Zion und errichtet dort seine Hauptstadt, sodass er dann quasi einen neutralen Ort hatte, mit dem sich alle 12 Stämme identifizieren können sollten und errichtet dort seine Königsstadt. Und von dem Moment an gilt, wichtiger als das noch, also er baut sich einen Tempel, aber wichtiger als das, er will Gott, dem Herrn, einen Tempel bauen. Also Zion kann ja nur wirklich die Königsstadt sein, wenn auch Gott in dieser Stadt Wohnung nimmt. Und das Typische für einen König im Alten Orient war Folgendes. Er musste den Feind des Landes besiegen, also er musste das Land befriedigen und sozusagen in das ursprüngliche Paradies zurückverwandeln, indem er alle Feinde rausschmeißt. Im Fall von David waren das die Philister. Deswegen beginnt Davids Zug, also Krönungszug, Davids Aufstieg zum Königtum beginnt, indem er Goliath besiegt, ja, den Chef der Philister. Und dann schmeißt er alle Philister raus. Und dann der nächste Schritt ist, einen Tempel zu bauen, sodass Gott im Herzen des Volkes Wohnung nehmen kann, so wie es einst im Garten Eden war. Und David will diesen Tempel bauen und Gott sagt ihm, nein, lieber David, du nicht, sondern jemand aus dein leiblicher Sohn wird mir einen Tempel bauen. Für David war das objektiv ein totales Scheitern, denn im Alten Orient war niemand ein anerkannter großer König, wenn er nicht einen Tempel gebaut hat. Der Tempelbau war sozusagen der Klimax, der Höhepunkt, also die Krönung, die Krone auf einem Königtum. Denn ein König, so das Königtum im Alten, das Verständnis von Königtum im Alten Orient ist etwas, was weit von uns entfernt ist. Ein König wusste sich an allererster Stelle als Diener seines Gottes und als Stellvertreter des Volkes vor Gott. Er war sozusagen der Anleiter im Gottesdienst. Und deswegen musste dieser Tempel gebaut werden, um Gott zu ehren, um Gott sein Volk zu schenken und auch um dem Volk zu schenken, dass Gott kommt und bei ihm Wohnung nimmt. Und in dem Moment, wo der Prophet Nathan dem David sagt, tut mir leid, nicht du, sondern dein Sohn, ist das eigentlich ein Scheitern für David, weil es bedeutet, dass sein Name nicht in die Geschichte eingehen wird, so wie die großen Namen der mesopotamischen Könige. Ja. Und siehe da, das Wunder geschieht, obwohl David Gott diesen Dienst nicht leisten kann, schenkt Gott ihm trotzdem das, was man normalerweise nur als Belohnung für einen Tempelbau bekam, nämlich die Verheißung einer ewigen Dynastie. Und Gott sagt jetzt in dieser Prophetie in 2 Samuel 7, dein eigener Sohn, dein leiblicher Sohn wird mir diesen Tempel bauen. Und im Alten Testament denkt man jetzt, aha, das ist Salomon, weil Salomon baut ja dann auch den Tempel. Und Salomon ist der große Friedensfürst. Unter Salomon ist tatsächlich dieser messianische Friede. Kein einziger Krieg findet statt, keine Philister mehr im Land. Israel hat die größte Ausweitung, die es je hatte. Alle Verheißungen, die an Abraham ergangen worden sind, sind erfüllt und man denkt, es herrscht ein messianischer Friede. Sogar die Königin von Saba kommt und bewundert die Weisheit Salomons und dann heißt es so schön sprichwörtlich, jeder saß unter seinem Feigenbaum und
war zufrieden.
Genau, und ja. Also es ist Shalom, Shalom, Shalom. So. Und ja. Salomon ist aber dann auch wie ein neuer Adam und sündigt durch die viel zu vielen Frauen, die er hat, von denen lässt er sich zum Götzendienst verführen.
Ja.
Und das führt dazu, dass Nord- und Südreich auseinanderfallen und letztlich, die lange Geschichte kurz zu machen, letztlich führt Salomos Sünde dazu, dass alle Könige nach ihm, fast alle außer Hesekia und Josia, Götzendiener sind und es führt letztlich ins Exil. Ja? Also dieser Tempel wird zerstört, das Königtum verschwindet total, Tempel zerstört, Land ist weg, Königtum ist weg. Der ganze Bund scheint gebrochen. Und jetzt, so das passiert im 6. Jahrhundert vor Christus. Und jetzt haben wir 600 Jahre, in denen die Propheten sagen, es wird euch wieder ein David geschenkt werden. Ihr werdet wieder einen David bekommen. Und im Rückblick auf David und Salomon, den Sohn Davids, ja, man wartet auf den eigentlichen Davidsohn, der damals in 2 Samuel 7 verheißen worden war, bildet sich jetzt heraus die messianische Verheißung. Wie wird dieser Jesus Christus sein? Ja, Entschuldigung, wie wird der Messias sein? Wie wird der Christus sein? Und da kommt jetzt diese die Engländer sagen das anders, die Zacharia-Prophetie hinein. Das ist nämlich Zacharia, ich weiß jetzt auch nicht genau, ich glaube, das ist 4. Jahrhundert vor Christus, sagt, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil, demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Hier ist eine Anspielung auf Salomon, der im ersten Buch der Könige, im ersten oder zweiten Kapitel, gesagt, David, nehmt meinen Esel und führt ihn runter zur Gichon-Quelle und dort soll er gesalbt werden. Also da nimmt jetzt der Prophet Zacharja Bezug auf die Salbung Salomons, der eben mit dem Esel in die Königsstadt geritten ist und dann gesalbt wurde. Genauso setzt sich jetzt Jesus auf einen Esel, um zu bedeuten, ich bin der Sohn Davids, die Verheißung wird jetzt wahr. Und dann geht es weiter, und das haben Sie vorhin nicht zitiert, ist aber wichtig, weil das Neue Testament, immer wenn es das Alte Testament zitiert, setzt es voraus, dass wir gute Juden sind, die ihr Altes Testament auswendig kennen. Und wenn der Beginn einer Prophetie zitiert wird, heißt es, dass der Hörer im Kopf eigentlich den Rest der Prophetie mithören soll. Und von diesem König, der da in Zacharja verheißen wird, heißt es, ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem ausmerzen wie den Kriegsbogen. Er, dieser König, auf den wir warten, ja, wird den Nationen Frieden verkünden und seine Herrschaft reicht vom Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist wieder ein Zitat von der Königszeit Salomos aus dem ersten Buch der Könige und auch nochmal aufgenommen im Psalm 72. Also die Erwartung im Judentum im ersten Jahrhundert, die Messias-Erwartung, war ganz stark geprägt von einem sehr stark ausgebauten Salomon-Ideal. Das wird ein Friedenskönig sein, der als Sohn Davids in die Davidsstadt wieder einziehen wird und dort zum König gekrönt wird. Und dann wird er, sobald er König ist, dem Krieg ein Ende setzen und der Welt den Frieden schenken. Und indem Jesus jetzt an Palmsonntag in die Stadt einzieht, und zwar selber ganz bewusst diesen Esel wählend. Ja, er sagt ja den Jüngern, geht hinein in dieses Dorf und dort findet ihr diesen Esel, bringt ihn mir. Also Jesus selbst inszeniert diese Symbolik, weil er ganz genau weiß, er erfüllt jetzt diese Verheißung, aber er ist auch der Einzige, der versteht, auf welche Weise sich die Verheißung erfüllen wird. Nämlich nicht wörtlich wie die Menschen seiner Zeit denken, jetzt kommt der Messias und dann schmeißt er die Römer raus, das sind die Philister des ersten Jahrhunderts und dann wird er in Jerusalem seinen Palast errichten und dann regieren wir über die ganze Welt und alle Völker werden kommen und unseren König bewundern. Und nein, Jesus weiß genau, seine Weise, König zu sein, wird genau das Gegenteil von dem sein, was damals Gott zu Samuel gesagt hätte, ein König, der die Mädchen in den Harem nimmt und die Jungs in den Krieg einzieht, ja. Ganz und gar nicht, sondern der Feind, den Jesus zu besiegen kommt, ist der, den wir schon aus dem Buch Genesis, dem dritten Kapitel, kennen, wie das Buch der Offenbarung im 12. Kapitel sagt, die alte Schlange, der Drache, der auch Satan genannt wird. Das ist der eigentliche Feind des Menschen, der uns zur Sünde verführt und damit in den Tod reißt. Und das sind die drei Feinde, die Jesus zu besiegen kommt, den Anstifter zu jeder Entfernung von Gott, ganz buchstäblich den Satan. Und den Frieden, den er dann vom Kreuz her schenken wird, ist diese Versöhnung mit Gott, jedes einzelnen Menschen. Und damit sind wir wieder bei unserem Thema. Also der Friede, den er schenkt, ist, dass er unsere Schuld wegnimmt und den Einzelnen mit Gott versöhnt und mit einem ewigen Frieden beschenkt.
Und bevor wir dazu kommen, vielen Dank für diesen Abriss, bevor wir zu dieser Botschaft kommen, dennoch nochmal die doch eigentlich wichtige Beobachtung, dass in dem für uns Lutheraner klassischen Lesungstext für den Palmsonntag, das ist in der Regel Matthäus 21 gewesen, also die Palmsonntagserzählung nach Matthäus, dieses Evangelium legt einen ganz besonderen Wert darauf, dass Jesus der Sohn Davids ist. Es beginnt, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann beginnt der Stammbaum tatsächlich mit Abraham zeugte Isaak und dann geht es alle Stationen durch, bis Isai zeugte König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Und dann geht es wieder weiter über alle 14, also über alle Geschlechter, über die babylonische
14 Generationen.
Dann wird gezählt, es sind 14 Generationen. Und dann wird und erst dann kommt die Erzählung der Geburt Jesu Christi. Also es ist so fantastisch zueinander gelegt, die Aufgabe, die Jesus hat, das, was er selber, man könnte jetzt sagen, inszeniert, aber ohne, dass das despektierlich gemeint ist, sondern er macht es bewusst, dass er am Palmsonntag so handelt, wie er handelt. Aber es ist eben eingeschrieben in eine konkrete, und für Matthäus ist das auch so wichtig, nachvollziehbare, ja fast schon nachweisbare Geschlechterabfolge, Historie des Volkes Israels. Und das ist schon spannend.
Total. Vor allen Dingen, also Sie haben es gut, dass Sie als Lutheraner dieses Jahr Matthäus lesen, weil bei Matthäus ist diese Davids Sohn, Matthäus ist fast derjenige, der das am allerdeutlichsten sieht und zeigt, wie sehr Jesus der Sohn David ist, dass er derjenige ist, auf dem wir seit der Prophetie aus dem Munde Nathan im zweiten Buch Samuel Kapitel 7 warten. Auch indem er zum Beispiel, also er sagt, wir haben genau diese 14 Generationen, vielleicht noch als Mini-Exkurs, warum insistiert er hier so auf den 14? 14 ist der symbolische Zahlenwert des Namens David. Also schon durch dieses 14 Generationen von Abraham bis David. Dann David bis zur babylonischen Gefangenschaft, wieder 14 Generationen. Babylon bis Jesus Christus, 14. Also es ist so David, 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 dreimal. Und jetzt kommt der Sohn Davids, der dem Fleische nach der Sohn Davids ist. Paulus wird auch noch mal am Beginn des Römerbriefs darauf insistieren. Er ist dem Fleische nach der Sohn Davids.
Ja.
Und als dann der Engel zu Josef kommt, sagt er, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dann erklärt der Engel, denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Es ist in Matthäus 1, 21. Sie wird einen Sohn gebären, also deine Frau Josef, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. So, Sünden erlösen, das ist wichtig, weil der Name Jesus, Jeshua, ist ja Gott rettet, Gott erlöst. Und man erwartet ja, wie ich vorhin sagte, einen Sohn Davids, der den Feind besiegt. Das gehört ganz essentiell zur Jobbeschreibung des Messias.
Ja.
Und Matthäus hat schon verstanden, es geht nicht um den Sieg über die Römer, es geht um eine andere Erlösung, weder von Pharao noch von Persern oder Griechen oder Römern. Es geht um die Erlösung von unseren Sünden. Dazu kommt dieser Emmanuel, dieser Jesus. Das ist seine Befreiungstat.
Und die verfolgen wir jetzt mal ein kleines Stück weit nach. Es ist ein fantastischer Tag. Natürlich scheint immer das Leiden und auch die Dunkelheit der nächsten Tage schon vor und hinein. Aber nichtsdestotrotz, es ist einer der Tage, die in ihrer Bildhaftigkeit und auch in der Art und Weise, wie diese Bilder in unsere Gottesdienste hineinwirken, schwer zu überbieten ist. Also natürlich, ich denke, unüberbietbar, wenn es so gemacht wird, natürlich der Heiligabend, wo die verschiedenen Krippenspiele gemacht werden. Also damit ist prototypisch das Voraugenbringen des Evangeliums dieses Tages natürlich geleistet. Aber der Palmsonntag kommt, denke ich, fast direkt danach, dass wir tatsächlich, also so wie man das bei der Kirche immer sagt, mit hineingenommen werden. Also dass wir Teil werden, tatsächlich Anteil bekommen an dem, was Gott an diesem Tag tut. Und also es gibt, vielleicht können Sie ein wenig erzählen, bei uns ist das natürlich Kerger, aber natürlich gibt es in den verschiedensten Orten die Traditionen, dass tatsächlich Palmbüsche, dass grüne Zweige, dass Kleider, sozusagen, dass Tücher genommen werden. Ein kurzer Exkurs in mein Eheleben. Da habe ich zum Beispiel mal wieder gesehen, warum ich meine Frau derart liebe, wie ich sie liebe. Ich glaube, vor 2 Jahren schon haben die Kinder unserer Gemeinde den Einzug Jesu in Jerusalem gefeiert und durften alle, also nicht nur Zweige und Blätter und auch sozusagen Schmuck mit Girlanden und so weiter mitbringen, sondern wenn sie wollten, durften sie auch Kleidung mitbringen und sie tatsächlich so mit Tüchern zusammen auf den Weg legen. Und das war dann ein wenig noch vor der Kirche und es lag wirklich gefühlt wochenlang ein uralter Wollpullover vor der Kirche, weil das so ein bisschen so wie eine Art Installation dann noch geblieben war. Und meine Frau hat immer aus dem Fenster geguckt und hat gesagt, also so ein fantastischer Wollpullover, den kann man doch da nicht einfach so. Und es regnete drauf und meine Frau tagelang, also so ein fantastischer Wollpullover. Und irgendwann hat sie dann die Kinder gefragt und die Eltern gefragt, ob dieser Pullover noch gebraucht wird. Und hat dann wirklich so einen Pullover, der glaube ich 3 Wochen vor dieser Kirche im Regen lag, sich dann genommen und mit dem Wollwaschmittel wieder hergerichtet. Und seitdem ist einer der liebsten Pullover von ihr. Aber das zeigt nur, jetzt gehen wir zurück, also das ist ein Beispiel dafür, wie plastisch vor Augen kommt, was am Palmsonntag passiert. Ich kenne aus Bayern die Palmbuschen. Ist das im Rheinland auch etwas oder gibt es...
Auf der ganzen Welt.
Auf der ganzen Welt. Also ja. Mit Palmbuschen meine ich jetzt diese besonders geflochtenen mit Buchsbaum, wo so Bänder drin sind. Das kenne ich vor allem sozusagen aus Ober- und Niederbayern. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja sogar schon im Rheinland, wo, oder vielleicht in Holland sogar, wo sie ihre Wurzeln haben. Gibt es da vielleicht besondere Palmsonntagstraditionen?
Also meine holländischen Wurzeln sind 400 Jahre alt, darüber weiß ich nicht.
Ja, ich weiß.
Aber mir ist schon aufgefallen, dass es in jedem Land auf der Welt anders ist. Also man versucht natürlich, das Evangelium nachzuahmen und Palmbüscheln zu haben, aber nicht jedes Land hat Palmen. Ja. Und deswegen ist es eben in manchen Orten Buchsbäume und dann erinnere ich mich auch, bei uns im Rheinland sind immer diese Katzeln, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, das sind diese schönen, weißen, flauschigen kleinen Früchte.
Jetzt komme ich auch nicht drauf, aber wir wissen alle, was es ist. Ja, ja.
Genau. Und hier und in Rom sind es richtig große Palmbüschel. Also wenn man da am Petersdom die Palmprozession mitmacht, das habe ich einmal, habe ich es mitgemacht und erinnere mich an einen riesigen Palmbüschel, den ich da kaum tragen konnte und wahnsinnig stolz vor mir hergeschwungen habe.
Ich durfte ja mal den Palmsonntag auf dem Petersplatz für Radio Vatikan moderieren.
Ui!
Tja, das ist ja cool. Sie jetzt. Weil Radio Vatikan, oder ich glaube, Teile des Vatikanradios sind in jesuitischer Hand.
Ja.
Und die übertragen natürlich oder versuchen natürlich in alle Sprachen live zu übertragen. Und ich habe damals gerade in St. Anselmo in Rom Doktorarbeit geschrieben und ein ganz enger Freund von mir, der auch aus Dresden stammt, war gerade auch zum Studium als Jesuit in Rom und er hat gefragt, die müssen ja immer, die Jesuiten, immer auch eine Arbeit während ihres Studiums haben, die mit dem Orden verbunden ist. Und seine war eben Radio Vatikan, da war damals noch Hagenkott, der leider früh verstorben ist, der Leiter. Und da hatte er gefragt, ob das eine Idee wäre. Wir machen das zusammen und das war dann wirklich sehr schön.
Ach, das ist ja witzig. Irgendwie ironisch, gell, dass sie als lutherischer Pfarrer das Radio Vatikan die katholische Liturgie kommentiert haben. Dann kennen sie die Liturgie jetzt sicher besser als ich.
Nein, aber es war schon beeindruckend. Also es war schon eindrücklich nochmal auch dieses Zusammenspiel. Nicht nur der Texte und der Inbrunst irgendwie der Gläubigen wahrzunehmen, sondern tatsächlich auch, das ist ja gerade in Rom so schön zu sehen, dieses, also dass auch einfach die Architektur auf all das abgestimmt ist. Also dass diese Kolonnaden, dass dieser gesamte Platz, dass dieser Dom oder diese Kathedrale, die da vor einem ist, dass das alles also bei weitem nicht zufällig, sondern durch und durch durchdacht und durchdrungen von einem Zweck ist, und das ist Gott zu feiern und in den Mittelpunkt stellen. Das war schon wirklich wunderbar, an solchen Dingen Anteil haben zu können, genauso die Osternacht dann bei den Benediktinern etc. Das war also gehört zu den wirklich schönen Erinnerungen meines Lebens. Ja.
Wie schön, in welchem Jahr war das?
Das muss 2000, vielleicht 17 oder 18 gewesen sein.
Ah.
Oder 16, ja, 16, 17, 18. Ich müsste noch mal gucken, wann genau ich dann in Rom. Ich war mal ein Jahr in St. Andrews, um sozusagen mal 6, 7, 8 Wochen am Stück einfach nur schreiben zu können. Und dasselbe habe ich mal in Rom gemacht. Und da müsste ich noch mal gucken. Vielleicht 17 oder 18.
Herrlich.
Ja.
Ja, 18 war ich eigentlich auch in Rom, habe für ein Semester dort gelehrt. Aber für Ostern habe ich dann leider in Deutschland zugesagt, Exerzitien zu geben und habe
so, okay.
Ja, es war ein Opfer. Ich musste auf Ostern in Rom verzichten, aber ich hatte es oft genug in Rom und Jerusalem gehabt. Da konnte ich natürlich nicht. Das bringt mich zu einer ganz tollen Episode. Also Jerusalem haben wir ja ganz ausgelassen. Da ist nämlich Palmsonntag richtig cool.
Oh, ja.
Da treffen sich alle in Betfage. Also morgens macht man die normale Sonntagsliturgie in der Pfarrei, aber dann wird nachmittags nochmal die Prozession nachgeholt, nämlich alle Pfarreien treffen sich dann auf dem Ölberg, wirklich bei dem Dorf Betfage, und dann geht's von jeder mit Palmen ausgestattet und natürlich jede Nation, jede verschiedene, wie sagt man, Spiritualität und so, also dann, falls Sie die Neokatechumenat kennen, die haben immer so spanische Lieder mit viel Trommeln und dann die Boy Scouts, die Pfadfinder der Palästinenser, die kommen dann mit ihren, die haben lustigerweise, ach, wie nennt man diese diese schottischen Pfeifen auf dem Rücken?
Die Dudelsäcke.
Dudelsack, das ist genau der Name.
Ja.
Das ist genau der Name auf Deutsch, genau. Also Dudelsäcke und spanische Trommeln, und dazwischen versucht da Deutsche ein paar Lieder zu singen, die Franzosen sind besser da drin. Also es ist wirklich eine unglaubliche Prozession, die sicher 2 Stunden dauert, und dann geht man so ganz langsam den Ölberg runter und da hat man richtig das Gefühl, wow, jetzt sind wir das Volk von Jerusalem.
Und wo geht man? Wo geht man hin? Wo endet die Prozession dann?
Ja, man kann natürlich nicht auf den Tempelberg, aber die endet tatsächlich direkt außerhalb vom Tempelberg. Also da, wo im Evangelium, also sie endet letztlich in Johannes Kapitel 5, an diesem Teich mit den 5 Säulen.
Aha.
Der direkt am Schafstor war, also das Schafstor war direkt das Tor hinter Eingang zum Tempel, wo die Schafe zum Schlachten reingeführt wurden.
Ja.
Und da ist ein großes, also dieser Teich, dieser Schafsteich ist im letzten Jahrhundert irgendwann ausgebuddelt worden, und da steht seit dem Mittelalter schon eine wunderschöne Kreuzfahrerkirche, und da ist viel Gras, also es ist einfach viel Platz, und da versammelt man sich drin, der Patriarch kommt, hält dann noch eine Predigt und dann ist vorbei.
Fantastisch. Irgendwann müssen wir das mal mitmachen. Wir haben, wir sind bei der Vorbereitung auf den Podcast auf etwas gestoßen. Ich wollte eigentlich nur Frau Dr. Heeremann sagen, dass die Lesung, das war ein Versehen vorhin übrigens, unsere Lesung ist auch in diesem Jahr nicht Matthäus, sondern der Einzug in Jerusalem nach dem Johannesevangelium in Johannes 12. Und wir wollten uns eigentlich nur kurz absprechen, und dann hatte ich einfach nur gesagt, der Predigttext für den Sonntag Palmarum in diesem Jahr ist aber nicht das Evangelium des Einzugs, sondern ein Text aus dem Jesaja-Buch. Und da sagte Frau Heeremann, was ich immer noch nicht ganz glaube, aber sie sagte, das Wort Predigttext habe ich gerade das erste Mal gehört.
Und Sie haben das neulich schon mal gesagt, da wollte ich schon nachhaken, aber dann sind wir nicht drauf gekommen. Und jetzt, also einem Katholiken sagt das nichts. Meine erste Vermutung war dann, ob sie einfach damit meinen, wenn ich sage, das Evangelium an diesem Sonntag, bei uns ist es nämlich übrigens Lukas 19, 28 bis 40, der Einzug nach Jerusalem nach Lukas. Aber wenn sie sagen Predigttext, sagen sie dann einfach, ich dachte bis jetzt, sie wollten damit sagen, unser Evangelium ist Johannes 12, aber offensichtlich nicht, weil sie haben gesagt, der Predigttext ist Jesaja Ja. 50. Also, wie ist Ihr Gottesdienst aufgebaut und was bedeutet dann das Wort Predigtext?
Ja, also der Gottesdienst ist tatsächlich nach lutherischer Tradition eigentlich so aufgebaut, dass es drei Lesungen gibt. Die Epistel bzw. die alttestamentliche Lesung, das Evangelium und den Predigtext.
Also stopp, es kommt eine alttestamentliche, dann eine neutestamentliche und dann kommt hinterher noch ein Predigtext.
Genau, und dann ist eben die Frage, ob sich das eventuell gleicht. Und da komme ich jetzt auf das Phänomen Predigtext zu sprechen. Das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, dass das eine Eigenheit ist, aber es macht auch durchaus Sinn, dass es eine Eigenheit ist. Also, bei uns ist es so, und wir können es jetzt, glaube ich, nur im Vergleichen miteinander rausfinden, wo jetzt tatsächlich der Unterschied und die Eigenheit ist. Bei uns ist es so, dass wir in der Regel, oder dass es eigentlich gedacht ist, dass wir drei Lesungen haben. Natürlich immer ein Evangelium. Immer eine Erzählung aus dem Leben Jesu. Und davor entweder eine Epistel oder eine alttestamentliche Lesung. Das ist so, das kann einfach dann wechseln. Manchmal ist es eine Genesis-Geschichte oder es ist ein Petrusbrief. Es ist relativ oft eben ein Paulusbrief. Und es kann sein, dass einer dieser beiden Predigttext ist. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es als dritte Lesung noch den Predigttext. Weil das wirklich viel ist, ist es in der Regel so, dass, wenn nicht das Evangelium Predigttext ist, man einfach den Predigttext als zweite Lesung nimmt, damit man nicht drei Lesungen hat, weil das ist wirklich viel, gerade wenn man am Anfang noch den Psalm miteinander betet. So, also das erstmal nur jetzt als eine kurze Klarstellung. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn der Predigttext? Und offensichtlich ist es bei uns so, was nicht überall der Fall ist, dass wir Lesungen haben, von denen wir schlicht und ergreifend sagen, es ist wichtig, dass wir die Paulusbriefe und die Evangelien hören, weil das einfach zum Gottesdienst dazugehört. Aber und das vielleicht ist das jetzt auch etwas, was lutherisch ist, es gibt ein Proprium des Sonntages. Kennen Sie dieses Wort? Also natürlich kennen Sie das Wort, aber haben Sie das in dem Zusammenhang Gottesdienst? Also es gibt gibt das Proprium des Sonntages, das bedeutet, der Sonntag Palmarum, natürlich geht es da um den Einzug Jesu in Jerusalem, aber die Frage ist doch, oder sozusagen das Proprium des Sonntages ist doch, dass Jesus, dass Gott bei den Menschen einzieht, um ihr König zu werden. Und das erzählt natürlich das Evangelium bei Matthäus, bei Lukas und Johannes, so wie wir es gerade gesagt haben. Aber gibt es nicht auch andere Texte der Heiligen Schrift, die möglicherweise in einer sogar vertieften Art und Weise genau davon reden und uns helfen, das Geheimnis dieser Botschaft von diesem Sonntag noch einmal besser zu verstehen, indem sie vielleicht einen Aspekt dieses Weges Jesu nach Jerusalem hinein im Besonderen beleuchten. Und das sagt die lutherische Kirche von jedem der Sonntage. Also auch der Elfte nach Trinitatis hat ein Proprium, so wie der Heiligabend ein Proprium hat. Und der Predigttext dient dazu, das Proprium vielleicht in einem Aspekt besonders in diesem Jahr zu vertiefen. Und deswegen gibt es eben nicht nur einen sechsjährigen Rhythmus, Wechselrhythmus von Epistel und Evangelium, sondern es gibt eben auch einen sechsjährigen Wechsel von Predigttexten. Und manchmal, und das ist eben, und sozusagen da fängt es an, kompliziert zu werden, weil eben manchmal die Epistel, die alte testamentliche Lesung oder das Evangelium der Predigttext ist. Und manchmal eben nicht. Und in diesem Jahr ist eben der Predigttext kein Paulusbrief und nicht Johannes 12, sondern es ist eben ein Jesaja-Text, nämlich Jesaja 50. Und was genau das für ein Text ist, da kommen wir dann gleich dazu. Aber jetzt nur noch mal ganz kurz zur Klärung. Bei der Messe wird vom Priester, also in Anführungsstrichen, schlicht und ergreifend, das Evangelium ausgelegt.
Nee, also bei uns ist es das ist interessant. Es ist nämlich schon, also ich höre schon eine Ähnlichkeit raus, dass wir, eine erste Lesung haben, dann ein Psalm, dann eine zweite Lesung und dann das Evangelium. Ja? Also wir haben schon mal beide, Lutheraner und Katholiken, drei Lesungen.
Ja.
Und das geht wunderschönerweise zurück ins, also die erste Attestation, die wir von dieser Gottesdienstsitte haben, geht zurück ins 2. Jahrhundert. Also schon der heilige Justinus um das Jahr 155 herum. Von dem ist uns hinterlassen, der schreibt, an dem nach der Sonne benannten Tage findet die Zusammenkunft von allen, die in Städten oder auf dem Lande herumweilen, an einem gemeinsamen Ort statt. Es werden die Aufzeichnungen der Apostel und die Schriften der Propheten vorgelesen, soweit es die Zeit erlaubt. Wenn dann der Vorleser aufgehört hat, hält der Vorsteher eine Ansprache, in der man ermahnt und auffordert, diese schönen Lehren und Beispiele nachzufolgen. So, das Spannende ist, an dem, also wenn das hier heißt, die Aufzeichnungen der Apostel, da ist ja noch nicht, da, wir haben ja im 2. Jahrhundert noch keinen Kanon des Neuen Testaments. Ja?
Es ist nicht hundertprozentig klar, was gemeint ist.
Genau, also genau. Aber es ist ziemlich sicher, dass die Paulusbriefe vorgelesen wurden, weil die Paulusbriefe sind ja deswegen kanonisiert worden, weil diese Briefe im Gottesdienst in der Liturgie vorgelesen wurden. Und daraus hat die Kirche eben gefolgert, sie sind inspiriert das Wort Gottes. Das Gleiche passiert mit den Evangelien und die Schriften der Propheten, das bezieht sich natürlich auf das Alte Testament und nicht notwendigerweise nur auf die 12 Bücher, die wir Propheten nennen.
Ja.
Entschuldigung, nicht 12, sondern die 4 großen und die 12 kleinen. Sondern in der Sprache des Judentums sind ja auch die Bücher Joshua, Richter, Samuel, König sind auch Propheten. Also sprich, das ist vom 2. Jahrhundert an attestiert. Und deswegen geht es wahrscheinlich zurück ins 1. Jahrhundert, dass eine alttestamentliche Lesung kommt, eine neutestamentliche und dann das Evangelium. Das Evangelium ist natürlich das Wichtigste, weil es direkt die Worte Jesu sind.
Aber und wessen nimmt sich der Prediger dann an?
So, und die Idee ist natürlich, also bei uns ist die Leseordnung so, dass vielleicht das, was sie Proprium, was für sie das Proprium im Predigttext ausdrückt, bei uns ist die alttestamentliche Lesung immer so gewählt, dass sie das Evangelium voraus bedeutet. Also genauso, wie Sie vorhin gesagt haben, oder das Beispiel, was wir vorhin hatten, dass im Evangelium Zacharja 9,9 zitiert wird, 9 und 10, dann würde der Prediger zum einen zeigen, wie Zacharja das Geheimnis des Evangeliums erleuchtet und eben die erste Lesung. Bei uns ist, glaube ich, das, was bei Ihnen jetzt in diesem Fall das Proprium ist, ist bei uns die erste Lesung, die ganz bewusst so gewählt wird, dass sie das Geheimnis des Evangeliums erleuchtet. Und in Ihrem Fall ist das jetzt Jesaja 50 an diesem Sonntag.
Exakt, ja. Ja, soll ich es mal vorlesen?
Ja.
Damit kommen wir tatsächlich auch langsam schon zum Schluss, merke ich gerade. Also wir haben ein bisschen noch, aber wir sind tatsächlich im letzten Teil des Podcasts anbelangt. In der Luther-Übersetzung, ich lese sie vor, lautet der Predigtext für den Sonntag Palmarum: Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam, weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da, denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Das ist der Predigttext, Jesaja 50, eines der 4 sogenannten Gottesknechtslieder aus dem Jesaja-Buch. Frau Heeremann, können Sie vielleicht ein etwas Kurzes zu den Gottesknechtsliedern sagen? Weil ja, also ich sage es nur deshalb, weil ein Gottesknechtslied ausgewählt ist, sehr deutlich wird, warum wir am Palmsonntag, am Beginn der Karwoche, nun auf einmal eine alttestamentliche Lesung hören und die Lutheraner sogar sagen, predigt mal darüber, hört das Evangelium, aber liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, nehmt euch der Jesaja-Verheißung bitte an.
Ja, also so kurz wie möglich. Es gibt im Buch Jesaja 4 sogenannte Gottesknechtslieder und seit den frühesten Zeiten der Kirche, und das ist schon im Neuen Testament, sehen wir das ganz stark, haben die Jünger Jesu in dem Moment, wo sie Jesus am Kreuz am Hängen sehen, die 11 von ihnen haben es nicht gesehen, aber dem Moment, wo Jesus auferstanden ist und sie den Heiligen Geist geschenkt bekommen haben, plötzlich gehen ihnen die Augen auf und sie verstehen, dieser Gottesknecht, den Jesaja in so geheimnisvollen Bildern schildert, von dem es dann im 53. Kapitel heißen wird, und das haben Sie sicher am Karfreitag, vermute ich mal, und wir auch. Also es ist sicher ein Text, der dem Luther wahnsinnig wertvoll war. Ja. Im 53. Kapitel wird es dann noch deutlicher, dass diese Gottesknechtslieder zu 100% Jesus beschreiben. Da heißt es nämlich dann wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt, nicht? Also jemand, der am Kreuz landet, ist nach jüdischer Vorstellung ein von Gott Verfluchter. Und deswegen meinten wir, er sei von Gott geschlagen. Und jetzt kommt die Antwort, doch, er war nicht von Gott geschlagen. Ich bin in Jesaja 53,5. Er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir alle geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen eigenen Weg. Doch der Herr, das ist Gott, ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Ich überspringe jetzt, damit wir unserer Zeit gerecht werden, aber es lohnt sich, ich kann es nur jedem Zuhörer empfehlen, nehmt euch Jesaja 53, setzt euch unter das Kreuz und betrachtet diesen Text. Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen des Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab. Ja, Jesus wird ja zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Ja. Ja. Obwohl er kein Unrecht getan hat, der absolut Sündenlose, und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Jesus hat ja nie eine einzige Lüge geäußert. Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. Wenn du Gott sein Leben als Schuldopfer einsetzt, hier wird das Kreuz als Schuldopfer interpretiert, als Lebenshingabe Jesu für unsere Schuld. Er wird Nachkommen sehen und lange leben, das sind wir alle. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Was gefällt dem Herrn? Die Erlösung der Menschen, die Befreiung von ihrer Schuld. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht, also nach seinem ganzen Leiden erblickt er das Licht, das ist ein Vorausblick auf die Auferstehung. Jetzt sagt Gott durch den Propheten Jesaja, mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Wie? Indem er ihre Schuld auf sich lädt. Weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ, gebe ich ihm Anteil an den Großen. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. Also hier wird das Kreuz voraus bedeutet als eine Fürbitte, als ein Eintreten für uns, die wir schuldig sind, die wir selbst unsere Schuld nicht von uns nehmen können, nimmt er sie auf sich und geht für uns ans Kreuz und bringt mit seinem eigenen Leib dieses Schuldopfer da und setzt damit allen alttestamentlichen Opfern ein Ende. Und von diesem gleichen Gottesknecht hören wir eben auch in drei anderen Liedern, und Sie haben jetzt diese wunderschöne Stelle aus dem dritten Gottesknechtslied, das ganz sinnvoll an den Anfang der Karwoche gestellt wird, um zu zeigen, wie Jesus auch bei Johannes sagen wird, niemand nimmt mir mein Leben, ich selber lege es nieder und nehme es wieder, aus Gehorsam zum Vater, weil der Vater mir diesen Auftrag gegeben hat, im Gehorsam zum Vater meinen Rücken denen hinzuhalten, die mich schlagen, meine Wangen, heißt es jetzt in der Einheitsübersetzung, die mir den Bart ausreißen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und das ist, wenn man mal noch nicht in einem arabischsprachigen Land war, glaube ich, weiß man nicht, was Schmähung und Speichel ist und wie man damals angespuckt wurde, nämlich mit dem ganzen Rotz aus Nase und Lunge.
Ja.
Also eine unglaublich schöne Beschreibung des Willens Jesu, dieses ganze Leiden ganz bewusst aus Liebe zu uns. Aus Liebe zu uns und Gehorsam zum Vater auf sich zu nehmen, mit dem einzigen Zweck, uns zu erlösen.
Und damit wird deutlich, was es mit diesen Lesungen auf sich hat. Und sie verdeutlichen uns, was es mit dem Palmsonntag auf sich hat. Sie haben es jetzt das bewusste Auf sich nehmen genannt. Man kann auch sagen, wenig. In der Karwoche kommen noch andere Momente, aber wenig verdeutlicht in einer gewissen Herrlichkeit. Danach kommen viele Schmachmomente, die schwer aushaltbar sind, aber nichts verdeutlicht in einer solchen Herrlichkeit, dass das, was in der Karwoche passiert, eben kein Unfall ist, sondern ein willentliches, zielgerichtetes, bewusstes Gehen Jesu an den Ort und in die Geschehnisse, die er weiß, die er erwartet und die er als seinen Auftrag annimmt. Es ist nicht so, dass es ihm irgendwie passiert, weil etwas schiefgelaufen ist, sondern das, was wir eben bis zu dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt und der Hauptmann sagt, das, meine Lieben, ist gerade Gott gewesen, was wir dort gesehen haben. Bis zu diesem Moment und dann natürlich bis zum Ostermorgen hin, sehen wir das, was Gott für sich selber will. Und nicht etwas, was aus Versehen ihm passiert, sondern das ist der mit aller Konsequenz und mit allem Leiden und was man sich überhaupt nur vorstellen kann, dazugehörige Weg Gottes zu uns. Und der beginnt mit dem Weg Gottes in nach Jerusalem hinein. Und das ist Palmsonntag. Und das...
und ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber bitte, mir hilft es immer total in der Karwoche, die Passion nach Mel Gibson zu sehen, weil man da sehen kann, wie unfassbar brutal diese Kreuzigung war. Und der Mel Gibson sagt in einem der Interviews, dass er es extra noch weniger brutal gemacht hat, als die historische Wirklichkeit war, weil die historische Wirklichkeit wäre einfach unerträglich gewesen. Der Film ist so schon unerträglich. Aber ich schaue ihn mir gerne an, es ist so schwer, sich vorzustellen, was Jesus für uns getan hat. Und gerade im letzten Jahr habe ich mir beim Zuschauen eigentlich in jeder Sekunde gedacht, Jesus, was machst du da? Du könntest in jeder Sekunde aufhören. Du könntest einfach die Engel Gottes zu dir rufen und das Kreuz niederlegen und sagen, macht euren Dreck doch alleine, ich gehe zurück zum Vater. Ja? Ja. Und er hält es durch bis zur letzten Sekunde. Und das finde ich an diesem Film wahnsinnig hilfreich, um zu spüren, welche Liebe er für uns hat. Vielleicht zum Schluss noch eine Anekdote vom Petersdom. Eine Freundin von mir hat mal eine Muslima mitgenommen. Die hat gesagt, ich will da mal mit. Und dann bei uns wird am Palmsonntag immer die ganze Passionsgeschichte gelesen.
Ja.
Und dann waren die da auf dem Petersplatz und diese Muslima hat sich umgeschaut und die ganze Evangelium, die ganze Passionsgeschichte durchgeheult und hinterher zu meiner Freundin gesagt, was seid ihr Christen für hartherzige Menschen? Wie könnt ihr euch diese Geschichte anhören, ohne zu weinen? Die Leute sind da gesessen, haben Kaugummi gekaut und wie hartherzig seid ihr eigentlich?
Ja, ja. Okay, Frau Herrmann, dass Sie jetzt, dass Sie mit einem Mel Gibson-Tipp enden, das war jenseits meiner Erwartung, aber das nehmen wir uns zu Herzen. Ich habe den Film tatsächlich noch nie gesehen.
Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit ins
Zimmer. Ja, aber natürlich tatsächlich aus der Angst heraus, ich habe wirklich nie Filme, die in irgend so eine, also sozusagen, also natürlich habe ich christliche Filme gesehen, aber ich scheue mich sehr vor gewalttätigen Filmen. Da war ich irgendwie noch zögerlich, vielleicht mache ich es tatsächlich dieses Jahr. Frau Herrmann, haben Sie vielen, vielen Dank. Auch, dass wir den Kreis so schön schließen konnten. Wir haben in Sachsen begonnen vor einer Stunde und jetzt haben Sie uns nach Sachsen zurückgeführt mit dem fantastischen Zitat des letzten sächsischen Königs, der sagte, macht doch euren Dreck alleine. Weiß nicht, ob Sie das überhaupt wussten.
Und genau das hat Jesus eben nicht gesagt.
Und genau das hat eben Jesus nicht gesagt und das unterscheidet ihn, das ist ja ein fantastisches Schlusswort, und das unterscheidet ihn von weltlichen Königen, dass er eben tatsächlich jeden Dreck, der zu tun war, auf sich genommen hat, um unsretwillen. Und wir wünschen euch jetzt von Herzen, dass vielleicht diese Episode irgendwie dazu beigetragen hat, das Geheimnis des Palmsonntags und der Karwoche ein Stück weit euch näher zu bringen und vielleicht tatsächlich so, dass wir nicht Kaugummi kauend irgendwie abwesend durch diese Tage gehen, sondern bewusst, ganz bewusst durch diese Tage hindurchgehen. Und eine Sache, die ich empfehlen möchte, ist, den Karsamstag sich ganz fest einmal als einen stillen Tag zu nehmen. Und ich sage in diesem Sinne vielen Dank und auf Wiedersehen. Frau Herrmann, ich weiß, Sie müssen los. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren.
Danke, war mir eine große Freude. Wir hören uns in 2 Wochen.
Auf Wiederhören.
Ade. Thank you. Musik.